Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Das Gipfeltreffen Trump-Putin, natürlich Thema hier bei uns. Vorher war das Verhältnis der beiden Länder das schlechteste aller Zeiten und jetzt nach ein paar Stunden Reden wird natürlich alles besser, sagt Trump. Ging ja auch um sein Lieblingsthema, ne? Da braucht er Bestätigung.
There was no collusion. I didn't know the president. There was nobody to collude with. We ran a brilliant campaign and that's why I'm president.
Es gab keine Einmischung Russlands beim US-Wahlkampfteam von Trump, hat auch Putin gesagt. Eine Einordnung der Gespräche und Ergebnisse aus russischer Sicht und aus US-amerikanischer Sicht hört ihr hier bei uns im Podcast des Updates. Außerdem, die Notaufnahme ist für Notfälle, sollte man meinen. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass Menschen in die Notaufnahme kommen, die haben kleine Wehwehchen oder Dinge, die definitiv bis zum nächsten Tag warten können.
Jeder kommt für jedes Gschisti und Gschasti, also für ein Fieber, Bauchschmerzen, seit 3 Wochen irgendwie auf den Pott nicht kacken können, die kommen alle. Und das spammt einem so ein bisschen die Notaufnahme zu.
Jetzt hat der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Idee. Alle zahlen in der Notaufnahme erstmal 50 Euro und wer unnötig da war, der bekommt die nicht zurück. Unsere Reporter sagt uns, wie schlimm die Situation in den Notaufnahmen wirklich ist. Und wir wollen wissen, Blauwal oder nicht. Tierschützer sind sauer auf isländische Walfänger.
Dieser Eigentümer von der privaten Walfangfirma, Kristján Loftssons, der gilt auch als der weltweit meistgehasste Isländer der Welt. Der sagt, es war auf jeden Fall ein Hybrid und kein reiner Blauwal.
Ja, sollte aber dann da doch ein Blauwal getötet worden sein in Island, dann würde das internationale Gesetze und auch isländische Gesetze brechen. Außerdem wäre es natürlich einfach Shit, dass wirklich nur noch wenige dieser Tiere gibt. Die Infos dazu auch in diesem Podcast des Updates vom 16. Juli 2018.
Deutschlandfunk Nova.
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Putin und das Treffen heute in Helsinki. Mehr als 2 Stunden haben sie zusammengesessen, unter 4 Augen, nur mit Dolmetschern und Protokollanten. Es sollte unter anderem in dem Gespräch um Syrien gehen, um Nordkorea, China, den Handel, Atomwaffen, ganz, ganz viel. Danach wurde noch gemeinsam gegessen und dann gab es eine Pressekonferenz. Und wir wollen heute Abend Bilanz ziehen, wer da wie was von hatte. Und blicken zuerst auf Putin und auf die russische Sicht und zwar mit Thilko Gries, Deutschlandfunk-Korrespondent, eigentlich in Moskau, heute aber in Helsinki. Guten Abend.
Hi Ralf, guten Abend.
Dieses Treffen war ja sehr wichtig, das hatten Trump und Putin auch nochmal im Vorfall betont. Warum genau war denn Putin das Ganze so wichtig, sich mit Trump zu treffen?
Es gibt seitens der russischen Führung ein ganz wichtiges Verlangen, nämlich mit anderen großen Ländern, großen Mächten dieser Welt auf sogenannter Augenhöhe miteinander zu sprechen. Und das lässt sich am besten dokumentieren, wenn der mutmaßlich mächtigste Mann der Welt, nämlich Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, sich mit Wladimir Putin an einen Tisch setzt. Und genau das ist heute passiert. Dieses Treffen ist schon lange gewünscht gewesen von russischer Seite und das ist nun also eben passiert und es ist, glaube ich, zu großer Zufriedenheit von Moskauer Seite aus vonstatten gegangen. Das jedenfalls legen die Ergebnisse nahe, die beide Präsidenten heute vor einer guten Stunde vor der Presse in einer Pressekonferenz dargelegt haben.
Dann gehen wir mal auf die Ergebnisse beim Thema Abrüstung. Da hat Trump gesagt, beide Länder hätten 90% aller Nuklearwaffen auf der Welt und das sei eigentlich eine schlechte Sache. Und weiter, er hoffe, dass dagegen etwas getan werden könnte. Und Putin soll bei dem Treffen sogar konkrete Vorschläge zur Rüstungskontrolle vorgelegt haben. Welche?
Ja, so ganz konkret ist es noch nicht geworden. Es gibt aber wohl den Ansatz, dort weiter miteinander zu reden. Das ist auch meine Erwartung gewesen. Das ist vom Vorhinein hat sich das rauskristallisiert, dass das eines der wichtigsten Themen heute ist. Und dieses Treffen ist zunächst einmal ein Anfang gewesen. Und die Erkenntnis, in der Tat, wir haben hier ein Problem. Es laufen nämlich Verträge aus und beide Seiten werfen sich vor, Verträge auch zu verletzen. Es geht um Raketen, es geht um Atomwaffen, es geht darum, wer wie viel davon haben darf. Das ist ein Thema, das den ganzen Kalten Krieg mitbestimmt hat und heute natürlich immer noch bestimmend ist, denn beide Länder haben zusammen bei weitem die größten Arsenale von Atomwaffen. Und darüber ins Gespräch miteinander zu kommen und gemeinsame Lösungen zu finden, wie man das kontrolliert, solche Ideen gab es schon und die gibt es auch, das muss man alles nochmal neu auffrischen. Das geht natürlich nur dann, wenn man miteinander spricht und dazu haben eben heute sind die ersten Schritte unternommen worden.
Trump nutzt gerne Superlative, spricht gerne davon vom größten größten, besten, tollsten oder schlechtesten. Heute hat er gesagt, das Verhältnis sei noch nie so schlecht gewesen, aber jetzt ist alles wieder halbwegs geil, also jetzt sinngemäß. Er hat auch nach dem Treffen gesagt, die Beziehungen zwischen den USA und Russland infolge des Gipfeltreffens hätten sich gebessert. Man habe in 4 Stunden Gespräch alles geändert. Ist das etwas hochgegriffen? Wie fühlt sich das an in Helsinki?
Das ist, glaube ich, etwas hochgegriffen, wie so manches, was der US-Präsident formuliert. Das war tatsächlich ein Eigenlob, dass er so formuliert hat. Ja, es war so, die Verhältnisse sind so schlecht wie nie, aber das hat sich vor 4 Stunden geändert, hat er gesagt. Und das entsprach ungefähr dem Zeitpunkt, als er und Putin sich gemeinsam an einen Tisch gesetzt haben. Auf seine Initiative hin, auf Trumps Initiative hin, so hat er das dargestellt. So, jetzt müssen wir erst einmal abwarten. Die Pressekonferenz war in vielen Teilen sehr unkonkret. Wir haben gerade bei Rüstungskontrolle schon besprochen, da muss noch einiges ausgearbeitet werden. Es geht auch zum Beispiel um Syrien, wie beide Seiten dort miteinander zusammenarbeiten. Beide haben dort starke Interessen. Da zeichnet sich vielleicht in der einen oder anderen Frage eine Annäherung ab, aber beide haben ja jetzt auch nicht so ganz klar irgendwie so 1, 2, 3 konkrete Punkte bei jedem Thema aufgezählt, die sie jetzt sofort angehen, sondern sie haben sich einander versichert, dass sie miteinander zusammenarbeiten in manchen Feldern, wie Putin auch eingrenzte. Es gibt durchaus nach wie vor Differenzen bei anderen Themen. Sagen wir mal Krim zum Beispiel. Die Anerkennung der Krim als russisch kommt für Amerika weiter nicht in Betracht und für Russland ist der Fall abgeschlossen, wie Präsident Putin gesagt hat. Also ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen auch entwickelt, wenn wir vielleicht etwas mehr Zeit noch haben für die Interpretation dessen, was heute gesagt worden ist in Helsinki.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das große Aufeinandertreffen Putins und Trumps ist heute Mittag erstmal mit einer Verspätung losgegangen. Putin hat Trump 50 Minuten warten lassen. Übrigens nicht das erste Mal. Putin ist dafür bekannt, zu wichtigen Treffen zu spät zu kommen. Obama musste mal 40 Minuten warten, der Papst mal 50 Minuten. Am längsten warten musste Angela Merkel 4 Stunden und 15 Minuten. Das war in 2014. Donald Trump war heute Mittag dann aber trotzdem nicht beleidigt und er hat dann nach dem Treffen gesagt, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Russland infolge des Gipfeltreffens sehr gebessert hätten und man in diesen wenigen Stunden Gespräch wirklich alles geändert hätte. Wir haben jetzt schon aus russischer Sicht das Treffen bilanziert heute Abend und wollen das jetzt auch tun mit Catherine Klüver, amerikanische Politikwissenschaftlerin. Guten Abend.
Guten Abend.
Welchen Nutzen zieht Donald Trump am Ende daraus, sich mit Putin und Russland so gut zu stellen, so wie er es heute, naja, in der PK gesagt hat?
Na, ich glaube, Sie hatten natürlich in der Vorbereitung, hatten Sie eigentlich eine ganze Liste an schwierigen Themen, die Sie abarbeiten wollten. Wir haben in der PK gesehen, dass Putin sich auch ein bisschen an der Liste abgearbeitet hat. Syrien kam da zur Sprache, es kam die Ukraine zur Sprache, es kam großen Abrüstungsfragen zur Sprache. Ich glaube aber, dass, und das wissen wir natürlich in dem Habitus, mit dem Donald Trump gerade Herrn Putin hofiert hat, dass es hier ihm erstmal um eine Begegnung Trumps jedenfalls auf Augenhöhe ging. Das wollte er erreichen. Es war natürlich, glaube ich, in erster Linie für Donald Trump ein PR-Erfolg. Ähnlich auch natürlich wie der Singapur-Gipfel mit Kim Jong-un. Trump hat eine unglaubliche Vorliebe für diese starken Männer, die zu Hause das durchsetzen können, von denen er, Trump meint, er würde das auch gerne zu Hause haben. Und ich glaube, für ihn war das in erster Linie zumindest ein PR-technischer Erfolg, ein Bilderfolg, wenn man so möchte. Was natürlich im Detail dabei rauskam, ist, und das haben wir natürlich in der Pressekonferenz gesehen, relativ wenig in der Substanz.
Aber alles, was mit Russland zu tun hat, wird ja sehr stark beobachtet in den USA. Trump hat zu Hause ein großes Problem, die Untersuchung von Robert Mueller in Sachen Wahlkampfzusammenarbeit der Trump-Campaign mit den Russen. Das war heute auch ein Thema bei den beiden. Trump und Putin sagen beide, das ist doch alles totaler Quatsch. Aber stärken solche Aussagen Trump tatsächlich in der Heimat? Weil glauben muss man das ja nicht, was die beiden sagen.
Nein, umgekehrt sogar. Also der CIA-Chef, der frühere CIA-Chef John Brennan hat direkt in die PK quasi noch getwittert, dass im Grunde genommen die Aussagen von Donald Trump, wo er diskreditiert das FBI und die CIA und natürlich die Mueller-Prozesse kritisiert und diskreditiert, das gleiche einem Verrat, wenn nicht Hochverrat. Mhm. John Brennan hat danach auf MSNBC gesagt, er würde quasi den Leitungsstäben von FBI und CIA nahelegen, ihren Rücktritt einzureichen. Denn sowas sei in der ganzen Geschichte der USA noch nie passiert, dass ein amerikanischer Präsident sich quasi Seite an Seite mit einem feindlichen Land, nämlich hier Russland, nicht nur bildlich, aber eben auch semantisch stellt und de facto seine Intelligenzbehörden untergräbt. Und das ist natürlich etwas, also das steht auf dem Papier, das ist Fakt, was wir hier in den USA beobachten, natürlich auch über die Zeit des NATO-Gipfels, ist, dass es im Grunde genommen für die Anhänger Trumps eine Umerziehung gibt. Die NATO als feindlich darzustellen und Russland als freundlich. Und das ist natürlich erstmal eine Kopfschere, an die man sich erstmal gewöhnen muss oder sich überlegen muss, aus welcher Logik sowas überhaupt entstehen kann.
Aber es gab dann doch eine kleine Dissonanz, gerade in wirtschaftlichen Fragen. Es wurde deutlich, dass beide Staatschefs nicht bei allem auf einer Wellenlänge sind, sage ich mal. Es ging um den Energiemarkt, den internationalen Energiemarkt. Trump sagt, nö, wir konkurrieren einfach weiter bei Gaslieferungen gegen Russland. Also ist doch nicht alles so gut gelaufen.
Naja gut, ich meine, das entspricht wieder dem Trumpschen Weltbild. Im Grundsatz alle Länder gegen alle, ne? Also nicht nur Länder, sondern im Zweifel eben auch Industriekonzerne. Ich glaube, das war für Trump, der die Nord Stream 2-Frage nicht wirklich im Detail versteht, was wir natürlich über die Tage nach dem NATO-Gipfel auch gesehen haben, eine Art und Weise zu umschiffen und nicht gegen Putin, also nicht Herrn Putin entgegenzutreten, der natürlich das Nord Stream 2-Projekt implizit in der PK verteidigt hat und gesagt hat, das ist in unserem Vorteil, da machen wir weiter. Und um ihm dann quasi öffentlich nicht entgegenzutreten, sagt ein Donald Trump, naja gut, dann konkurrieren wir auf unsere eigene Art und Weise, weist wiederum auf die Energiestärke, sowohl bei Flüssiggas wie eben auch bei Öl der USA hin, kriegt natürlich die ganzen Statistiken nicht direkt sofort auf die Reihe, aber wie wir das schon gewohnt sind von Donald Trump, aber sagt, da würden wir dann im Zweifel dagegen halten, denn das wiederum entspricht seinem Make America Great Again Prinzip, America First.
Ja, und das heißt, wir müssen uns eigentlich jetzt dran gewöhnen, dass Länder voneinander ab sofort von Konkurrenten sprechen, so wie Saturn und Mediamarkt, Russland und USA im Prinzip.
Das ist das alte Prinzip eines Donald Trumps und das habe ich immer wieder in Europa betont in den letzten Wochen, in denen ich in Europa unterwegs war, dass den großen Fehler, den wir als Europäer vielleicht gemacht haben oder eben die Mitglieder der Europäischen Union gemacht haben, wir haben den Präsidenten ernst genommen, aber nicht beim Wort. Und wir denken daran, dass er 1987 für $100,000 in der New York Times eine Anzeige geschaltet hat, in der genau das drinsteht, was Sie quasi gerade erwähnt haben, nämlich, dass alle anderen Länder auf der Welt nur darauf aus sind, Amerika bloßzustellen, Amerika schwach zu machen und Amerika klein zu machen. Das sind lange, lange Ansichten eines Donald Trumps. Das hat nichts mit seiner Präsidentschaftskampagne oder mit seiner Präsidentschaft danach zu tun, sondern das sind die Sichtweisen eines Donald Trumps, mit denen wir uns jetzt von der europäischen Seite, von der europäischen Politik noch stärker, noch intensiver und noch schneller auseinandersetzen müssen und auf diese Fragen Antworten finden.
Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver in Deutschlandfunk Nova nach dem Gipfel Trump-Putin in Helsinki.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist heiß. Seit Mai erleben wir ordentlich Hitze, viel gutes Wetter und wir haben uns heute hier in der Redaktion gefragt, macht Hitze eigentlich aggressiv? Eigentlich sind wir ganz gut gelaunt bei der Sonne, aber Kollegen und auch Kolleginnen haben berichtet, sobald es heiß wird, erleben sie ja aggressive Autofahrer oder aggressive Zugreisende. Die Stimmung in den Städten ist teils echt mies. Unsere Frage heute im Update geht an Professor Hans-Christian Gunga von der Berliner Charité, Schwerpunkte Flüssigkeit, Haushalt, Hitzebelastung, Menschen in Extremsituationen. Das passt also. Guten Abend, Herr Gunga.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Gunga, macht Hitze aggressiv?
Ja, in der Tat. Also da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die haben gezeigt, dass man bei Hitze ein bestimmtes Hormon ausschüttet. Das ist das sogenannte Vasopressin. Das ist dafür da, normalerweise aus der Niere Wasser wieder zurückzuholen, die ausgeschieden wird. Und man weiß, dass dieses Hormon deutlich die Aggression der betroffenen Personen erhöht. Also es ist kein Wunder, dass wir unter diesen sehr warmen Bedingungen, wo wir auch sehr viel Flüssigkeit verlieren, wo dieses Hormon sehr aktiv ist, wir durchaus eine erhöhte Aggressionsschwelle haben.
Also es ist nur ein Hormon und da passiert nichts in unserem Hirn?
Na ja gut, dieses Hormon, wie man weiß, Hormone können eine ganze Menge machen und sind eigentlich für die Befindlichkeit des Menschen mithin regulierend. Also das ist schon ein sehr starker Stimulus und das Gehirn selber leidet natürlich unter diesen Bedingungen auch. Normalerweise fühlen wir uns am wohlsten, wenn wir Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad in der Umgebung haben. Nun, wir haben ja selber einleitend gesagt, wir haben im Augenblick schon mehrere Tage jetzt hintereinander entsprechende Hitzeexposition, die, wie ich gerade in den Nachrichten gehört habe, noch zum Ende der Woche noch auf bis zu, glaube ich, 34 Grad steigen soll. Das ist definitiv normalerweise für uns Mitteleuropäer deutlich zu hoch. Das Gehirn zeigt schon erste Einbußen und jetzt muss man genau aufpassen, von welcher Temperatur man eigentlich spricht. Hier ist wichtig die Temperatur im Körperkern. Das heißt also in den Organen inklusive Gehirn, wie Herz, Niere, Lunge, Leber. Wenn diese Temperaturen auch nur um ein halbes Grad über dem liegen, was wir normalerweise kennen, wenn Sie Ihr Fieber messen, dann sehen Sie auch, dass Sie dann 38, 39 Grad haben. Normalerweise hat der Körper so um die 36,5 Grad. Also wenn Sie nur ein Grad mehr haben im Körper, und das ist bei diesen Hitzebelastungen gar nicht so schwierig, dann haben Sie erste deutliche, messbare Einschränkungen Ihrer kognitiven, also ihrer geistigen Fähigkeiten. Und wenn das nur 2 Grad mehr ist, also bei 38, 39 Grad, da machen sie deutlich mehr Fehler. Und mit diesen Fehlern erhöht sich natürlich auch unter anderem die Aggression, weil der Mensch macht nicht gerne Fehler.
Ja, dann werden wir befrustet und werden dann irgendwann sauer.
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es war die beste WM aller Zeiten. Heißt es ja immer, ne? Zum Ende einer Fußball-WM. So auch diesmal natürlich. Auch der FIFA-Präsident Gianni Infantino lobt den eigenen Verein und sagt, der gezeigte Sport und die Organisation, die seien in der Geschichte ohne Beispiel gewesen. Und auch tatsächlich von den Fans gab es viel Lob.
Hier geht es darum, das Land zu erkunden und alles, was halt dazugehört. Und wir als Fans sagen, wir sind positiv überrascht.
Also war es vielleicht doch richtig, die Weltmeisterschaft nach Russland zu vergeben, bei all der Kritik im Vorfeld. Fragen wir nach bei Markus Sambale, Korrespondent in Moskau. Wie sehr hat denn jetzt die WM dazu beigetragen, das Bild von Russland vielleicht auch zu ändern?
Also ich glaube schon ganz enorm, was diese kleinen Begegnungen der Besucher angeht, die jetzt hier ja zu Zehntausenden, Hunderttausenden in Russland waren. Ganz viele Fans, ganz viele Menschen, die ohne diese WM wahrscheinlich nicht nach Russland gekommen wären und vor allen Dingen auch nicht in die Provinz. Klar, Moskau, Petersburg, das sind vielleicht noch so Touristenziele, aber wer fährt schon nach Nischni Nowgorod oder Wolgograd oder Saransk einfach so? Also diese Menschen haben ja diese Städte kennengelernt und sind da eben auch auf begeisterte Menschen gestoßen und haben die russische Gastfreundschaft und die russische Großzügigkeit kennengelernt. Das sind natürlich Dinge, die man sonst nicht so erlebt, weil Russland eben bei vielen in Deutschland, in Westeuropa nicht so oben auf der Liste der Reiseziele steht, auch was die ganzen Einflüsse, Sprache, Kultur, Popkultur angeht. Da kriegt man natürlich gar nicht so viel mit. Und deswegen hatten viele Menschen gar kein richtiges Bild von Russland oder vielleicht eins, was vor allen Dingen durch die russische Politik geprägt war. Und jetzt haben diese Leute eben auch das Land kennenlernen können. Und ich glaube, dadurch ist zumindest diese zweite Seite Russlands, die eben viele nicht so gut kannten, jetzt ein bisschen auch ins Bewusstsein gerückt.
Jetzt haben viele davon gesprochen. Es gab viele lächelnde Polizisten, die freundlich waren, die geholfen haben. Auf der anderen Seite die Menschenrechtslage im autoritären Russland. Hat man da einfach auf Pause gedrückt oder warum war das 31 Tage lang kein Thema?
Ja, also wenn man als Besucher nach Russland kommt oder auch in jedes andere Land, dann hat man natürlich mit vielen dieser Themen erstmal gar nicht so viel zu tun. Also wenn ich quasi Tourist bin oder Fußballfan bin, dann lande ich am Flughafen, dann nehme ich mir ein Taxi oder fahre mit dem Zug und dann habe ich eine Unterkunft und dann gehe ich essen und dann gehe ich ins Stadion und dann gehe ich abends feiern. Aber ich gehe natürlich nicht demonstrieren, ich will mich nicht politisch engagieren. Es geht nicht auch da in dem Moment darum, dass man als Minderheit dauerhaft in diesem Land zum Beispiel sich Rechte erkämpft. Will. Das heißt, das ist natürlich einmal schon eine ganz andere Situation und dann kommt tatsächlich auch dazu, dass die Polizei und auch die Behörden insgesamt hier ganz oft ein Auge zugedrückt haben, was sie zu anderen Zeiten nicht tun. Und dadurch ist eben dieser Eindruck eines sehr liberalen, sehr offenen, sehr bunten Landes entstanden. Und da muss ich nochmal sagen, was die Stimmung und die Gastfreundschaft angeht, stimmt das und das ist echt. Aber was die Offiziellen angeht, was den Staat und die Behörden, die Polizisten angeht, war das schon auch eine Ausnahmesituation. Die eben vielleicht auch einen falschen Eindruck erweckt hat.
Und jetzt ist es ja so, dass größere Vorfälle während der WM angeblich ja ausgeblieben sind. Keine Hooligans, keine übermäßige Staatsgewalt, keine Pyrotechnik. Waren das auch deine Beobachtungen? Ist das alles so wirklich gewesen?
Ja, also ich habe keine Berichte gehört, dass es da größere Zwischenfälle gegeben haben soll. Die Hooligans hatte man sowieso von Anfang an im Griff. Da habe ich ehrlich gesagt auch nie damit gerechnet, dass das hier irgendjemand nutzen würde, um für Unruhe, für Gewalt zu sorgen. Man hat es auch geschafft, Terroristen abzuhalten. Es ist zumindest nichts bekannt geworden. Was die andere Kriminalität angeht, da muss man dazu wissen, die russischen Behörden sind landesweit angewiesen worden, über Kriminalität nicht oder weniger zu berichten. Das haben russische Medien herausgefunden. Das heißt, wieso die gesamte Kriminalitätslage war, ist vielleicht nicht ganz klar geworden. Aber sicher kann man sagen, jeder, der hier war, hat sich sehr, sehr sicher gefühlt. Ich selber auch. Das Polizeiaufgebot, diese Zehntausenden, Hunderttausenden Beamten, die landesweit im Einsatz waren, haben auch ja, das sehr geschickt gemacht, sind nicht martialisch aufgetreten, waren präsent und haben damit dafür gesorgt, dass es eben trotz dieser vielen Einsatzkräfte eine bunte Party werden konnte.
Und gestern Abend gab es dann aber doch einen Zwischenfall, und zwar von Aktivisten der Pussy Riot-Bewegung beim Endspiel, beim Finale. Die sind zu viert als gut gelaunte Polizisten aufs Spielfeld gestürmt. Weiß man, was mit denen passiert ist?
Die sind in Polizeigewahrsam genommen worden und haben heute Nachmittag berichtet, dass diese vier Leute da immer noch seien. Der Anwalt habe nicht zu ihnen gedurft. Es ist noch nicht so ganz klar, welche Konsequenzen da jetzt drohen. Im Moment wird das wohl als Ordnungswidrigkeit behandelt. Das heißt, es würde Geldstrafen, vielleicht Sozialstunden geben. Das wäre relativ milde. Meine Einschätzung ist, dass man das Ganze tatsächlich auch nicht zu hoch hängen will. Denn wenn man jetzt einen großen Prozess hätte, der irgendwie erinnert an das, was vor 6 Jahren war, als Pussy Riot ihre große Aktion hatten, dann würde das natürlich im Nachhinein nochmal einen Schatten auf die WM werfen. Und deswegen habe ich den Eindruck, die Justiz, die Offiziellen hier wollen dieses Thema möglichst leise und möglichst schnell abschließen.
In Deutschlandfunk Nova, Markus Sambale aus Moskau, die WM-Bilanz abseits des Sports. Alles sehr sicher, alles gut durchorganisiert und lächelnde Polizisten.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Skandal dieser Tage in Island. Da soll ein privates isländisches Walfangunternehmen einen Blauwal gefangen und geschlachtet haben. Die Anti-Walfang-Organisation Sea Shepherd hat diesen Fall dokumentiert und Bilder veröffentlicht. Blauwale sind auf jeden Fall geschützt und dürfen gar nicht gejagt werden. Das wäre Naturschutzorganisationen zufolge der erste Blauwalfang seit 40 Jahren. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Dieser Fall, der sorgt für international große Empörung. Dabei ist gar nicht wirklich klar momentan, ob es wirklich ein Blauwal war, den die da gefangen haben, ne?
Ja, es wird eben diskutiert, ob es ein Blauwal oder vielleicht ein Hybrid war, also eine Kreuzung aus einem Blauwal und einem Finnwal. Blauwale sind ja die größten Säugetiere der Welt, können bis zu 33 Meter lang, 200 Tonnen schwer werden. Und Finnwale sind eben die nächsten Verwandten des Blauwals, aber eben ein bisschen kleiner, auch ein bisschen heller von ihrer Farbzeichnung her. Und so ein Hybrid sieht dann eben aus wie eine Mischung von beiden, und man kann nur sehr, sehr schwer von außen erkennen, was es jetzt wirklich ist.
Wieso ist es überhaupt so wichtig, ob es tatsächlich ein Blauwal war oder ein Hybrid?
Weil ein Blauwal zu töten ist laut dem internationalen Walfangabkommen verboten, und dieses Fangunternehmen hätte auch gegen isländisches Recht damit verstoßen. Blauwale gelten nämlich als stark gefährdet. Es gibt nur Schätzungen, wie viele es gibt, keine genauen Zahlen. Diesen Schätzungen zufolge gibt es noch so 10.000 bis 20.000 Tiere auf der Welt. Und bei diesem Hybriden sähe zumindest die Rechtslage ein bisschen anders aus. Das wäre Umweltschützern zufolge nämlich nicht illegal, den zu fangen.
Wieso? Gibt es viel mehr davon?
Nee, gar nicht. Genaue Zahlen gibt es dazu auch nicht. Solche Hybride sind ziemlich selten. Das hat einen anderen Grund. Das hat mir Walforscher Michael Däne erklärt.
Man weiß, dass verschiedene Walarten sich untereinander verpaaren und dass das immer wieder vorkommt. Meistens eben mit infertilen Nachkommen. Das heißt, dass sie selbst keine weiteren Nachkommen bekommen können und dementsprechend sich auch nicht mehr an der Reproduktion beteiligen.
So, und das wiederum heißt, und ist in diesem Fall eben wichtig, ein Tier, was sich als Hybrid nicht an der Fortpflanzung von Blauwalen beteiligen kann, der kann eben auch nicht mehr zur Population beitragen. Und da könnte man dann eben sagen, ja gut, der Wal kann ruhig gejagt werden, er ist ja quasi sowieso ein halber Finnwal und eben kein reiner Blauwal.
So, wie findet man das jetzt raus, was es für ein Wal war?
Also auch wenn internationale Experten sagen, dass eben viele Merkmale, wie zum Beispiel die Färbung, auf einen Blauwal hindeuten, kann nur ein DNA-Test zweifelsfrei zeigen, ob es ein Blauwal ist oder ob es auch Gene von einem Finnwal dabei gewesen sind. Das wird jetzt auch gemacht, kann aber mehrere Monate dauern, bis das Ergebnis da ist. Dieser Eigentümer von der privaten Walfangfirma, Christian Loftsons, der gilt auch als der weltweit meistgehasste Isländer der Welt, der sagt, es war auf jeden Fall ein Hybrid und kein reiner Blauwal. Aber naja gut, Experten sagen eben, das kann man so gar nicht wissen. gebissen und im Zweifel hätte er dieses Tier eben auf gar keinen Fall fangen dürfen.
Aber selbst wenn es jetzt ein Hybrid gewesen sein könnte, ist der Walfang nicht schon lange international verboten?
Ja, es gibt seit 1986 ein internationales Walfangverbot für den kommerziellen Walfang. Und da gibt es aber Ausnahmen bzw. so Schlupflöcher, die eben manche Staaten nutzen. Es gibt zum Beispiel den Walfang für wissenschaftliche Zwecke. Das macht Japan. Die behaupten, sie fangen Wale zu wissenschaftlichen Zwecken. Aber eigentlich ist jeder davon überzeugt, dass sie das nur als Vorwand nehmen, um Wale eben zu fangen und zu verkaufen. Und dann kann man als Staat auch Einspruch gegen dieses Walfangverbot einlegen und es einfach nicht anerkennen. Das haben zum Beispiel Island, aber auch Norwegen gemacht. Da wird weiterhin gefangen. Blauwale dürfen aber trotzdem gar nicht gefangen werden. Finnwale dagegen schon, da gibt es Fangquoten. Diese Firma von diesem Isländer hat zum Beispiel dieses Jahr schon 21 Finnwale getötet, die auch gefährdet sind. Und für so einen Wal, wenn du da alles von verarbeitest und das dann verkaufst, da kannst du schon so 16 Millionen Euro bekommen. Das hat dieser Isländer mal in einem Interview gesagt. Also
für einen Wal 16 Millionen Euro.
Ja, das sind ja ein paar hundert Tonnen, ne?
Ist in Island zum ersten Mal seit 40 Jahren illegal ein Blauwal gejagt worden. Darüber diskutieren Umweltschützer im Moment auf der ganzen Welt. Und dabei stellt sich die Frage, ob es wirklich ein Blauwal war oder eine Kreuzung aus einem Blau- und einem Finnwal.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Airbnb. Wahrscheinlich haben die meisten von euch schon mal eine Wohnung über das Portal gebucht und ja, so eigene Erfahrungen gesammelt, ob die positiv sind oder negativ. Darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen und auch nicht darüber, dass viele Urlaubsorte mit Gesetzen die Airbnb-Wohnungen einschränken wollen, wegen Zweckentfremdung von Wohnraum. Dass sich die EU jetzt Airbnb vorknüpft. Das hat ganz andere Gründe. Jan Bungertz aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Welche denn?
Ja, Airbnb verstößt nach Ansicht der EU-Kommission gegen europäisches Recht. Und zwar beim Verbraucherschutz. Das hat die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourová in Brüssel heute gesagt.
Airbnb does not fully comply with EU law. Price is not always transparent after the initial search.
Da klingt schon an, der EU-Kommissarin geht es unter anderem um die Preisangaben auf Airbnb.
Was ist damit?
Ja, Airbnb-Nutzer werden es wahrscheinlich schon mal aufgefallen sein. Nach der ersten Suche, also zum Beispiel nach Unterkünften in Berlin, Barcelona, da werden ja überblicksartig die ersten Angebote angezeigt. Mit Fotos, Ultra-Kurzbeschreibung, Unterkunft und eben auch ein erster Preis pro Übernachtung. Wenn man sich das Angebot genauer anguckt, wird dieser Preis auch nochmal genannt. Das ist aber tatsächlich der absolute Tiefpreis für diese Unterkunft.
Und da kommt eigentlich immer noch was drauf, später dann in der Buchung.
Richtig, wenn du ein konkretes Datum auswählst zum Beispiel für den Urlaub, dann ändert sich der Preis plötzlich, weil Service- und Reinigungsgebühren obendrauf kommen, manchmal aber wohl auch ohne ersichtlichen Grund.
Und das ist jetzt für die EU nicht okay.
Verstößt laut Kommission gegen EU-Recht, demnach muss der tatsächliche Preis pro Nacht schon von Anfang an ersichtlich sein und nicht erst irgendwelche Tiefpreise. Airbnb muss da jetzt also was ändern, zumindest auf die zusätzlichen Kosten hinweisen, besser aber noch immer den tatsächlichen Preis pro Nacht nennen.
Das klingt eigentlich für uns Verbraucher ganz gut. Was kritisiert die EU noch?
Ja, der zweite Punkt, da geht es dann um ein Grundproblem bei Airbnb, dass eben längst nicht mehr nur Privatleute ihre Wohnungen oder Zimmer da anbieten, wie vielleicht mal angedacht. Oft sind das schlicht kommerzielle Anbieter, wie bei jedem anderen Buchungsportal auch. Ob es jetzt Apartments oder Ferienhäuser sind und so weiter. Und da findet die EU-Kommission eben, dass es für den User oft nicht zu erkennen ist, bei wem er da eigentlich gerade bucht.
Also bei Privatleuten, die vielleicht mal 2 Wochen im Urlaub sind und ihre Wohnung zur Verfügung stellen oder eben kommerzielle Angebote, Menschen, die eine Ferienwohnung vermieten.
Genau, das kann zum einen einfach nur irreführend sein, zum anderen gelten für privat und kommerziell aber auch unterschiedliche Verbraucherschutzregeln. Und was für Airbnb jetzt bitter sein dürfte, wenn die ganzen kommerziellen Anbieter gekennzeichnet werden müssen, hat das natürlich nichts mehr mit diesem Airbnb-Anspruch zu tun. Ja, wir vermitteln das Leben wie bei den Einheimischen. Ne?
Also. Das stimmt. Aber Airbnb muss da jetzt was ändern?
Ja, die EU-Kommission hat der Firma jetzt eine Frist gesetzt bis Ende August. Bis dahin muss auch in den AGBs von Airbnb noch was nachgebessert werden, denn auch da werden Verbraucher nach Ansicht der Kommission benachteiligt. Airbnb hat schon versprochen, die Kritik zu prüfen und mit der Kommission zusammenzuarbeiten. Bei einigen Punkten, zum Beispiel bei den Preisangaben, sieht man sich aber auch im Recht. Also mal gucken, was letztlich dann bei rumkommt.
Airbnb verstößt wohl gegen Regeln der EU, zum Beispiel, weil Preise erst niedriger angegeben werden, als sie letztendlich sind. Da muss Airbnb wohl ran. Die Infos hatte Jan Bungertz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der Notaufnahme, wenn es dann doch mal halbwegs dringend ist und dann lange warten, das ist schrecklich, ist aber oft so, wegen Personalmangel vielleicht auf der einen Seite und oft sind in den Rettungsstellen bundesweit auch einfach Leute, die wirklich nicht einen medizinischen Notfall haben, die ohne Probleme morgen zum Hausarzt gehen könnten. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat da eine Idee, er will Patienten zur Kasse bitten, die unnötigerweise in die Notaufnahme gekommen sind. Die sollen dann vielleicht erstmal 50 Euro zahlen und wenn sie unnötigerweise da waren, dann bekommen sie die 50 auch nicht zurück. Also die kommen, nur weil es irgendwo ein bisschen zwickt oder die kommen, weil sie beim Hausarzt zu lange warten müssten oder die kommen, weil die Notaufnahme nach Feierabend eben noch offen hat. Wir spammen die Notaufnahmen zu, wird uns ein Arzt gleich etwas vorwurfsvoll an den Kopf werfen und er hat recht. Deswegen hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt mit möglichen Lösungsansätzen beschäftigt.
Ich habe Schulterschmerzen.
Ja. Seit wann?
Seit wann? Das habe ich jetzt seit einigen Tagen wieder.
Hm. Gestern ja, oder vorgestern wäre keine Zeit gewesen?
Nee,
oder
gestern war das noch nicht so schlimm.
Also Sie sagen, Ihr Gefühl sagt...
Ich brauche einen Notarzt jetzt. Ja, ich habe sonst keine Möglichkeit vorhin.
Ein WDR-Reporter in einer Notaufnahme im Ruhrgebiet. Die Patientin hat leichte Schmerzen, aber ein Notfall ist das nicht. Wie überall in Deutschland ist hier die Notaufnahme heillos überfüllt. Und wenn es laut dem Bundesdurchschnitt geht, sitzen 40% der Patienten hier unnötig. 40% der Deutschen gehen in die Notaufnahme, obwohl es auch ein niedergelassener Arzt regeln könnte. Die Stimmung in den vollgepackten Notaufnahmen ist mies. So mies, dass es manchmal schon zu Übergriffen kommt.
In einer Notaufnahme ist das eigentlich Tagesgeschäft. Also das gibt eigentlich insbesondere keine Nacht, ohne dass es ein bisschen Geschubse gibt, verbale Entgleisung. Und meistens müssen dann auch also die Sicherheitsleute, die wir so haben, auch einspringen.
Sagt Notfallmediziner Dr. Johannes Wimmer. Er arbeitet in einer Notaufnahme in Hamburg. Die Stimmung dort, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bei den Patienten, sie ist gereizt.
Das ist halt eben, das ist der Alltag. Also das ist ja nicht irgendwie ein Schützenfest, wo sich alle kennen und irgendwie man achtet ein bisschen darauf, dass man sich benimmt. Die Leute haben da wirklich den Respekt verloren vor anderen Menschen, die eigentlich da sind, um ihnen zu helfen.
Die einen denken, sie könnten sich die Wartezeit beim Arzt ersparen. Die anderen kommen in die Notaufnahme, weil die bequemeren Öffnungszeiten hat. Bei vielen Fällen muss Wimmer mit den Augen rollen.
Jeder kommt für jedes Gschisti und Gschasti, also für ein Fieber, Bauchschmerzen, seit 3 Wochen irgendwie auf dem Pott nicht kacken können, die kommen alle. Und das spammt einem so ein bisschen die Notaufnahme zu.
Was aber kann man tun, um die Notaufnahmen zu entlasten? Seit Jahren gibt es Ansätze aus der Politik und Ärzteschaft, die Patienten von den Notaufnahmen fernzuhalten, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Der neueste davon, von den Patienten eine Gebühr zu verlangen, wenn sie den Betrieb aufhalten, statt zum Hausarzt zu gehen. Denkbar wären zum Beispiel 50 Euro pro Besuch. Der Sachverständigenrat Gesundheit berät die Bundesregierung in dieser Frage. Der Vorsitzende Ferdinand Gerlach würde das befürworten.
Ja, wir wollen die Patienten schneller zur richtigen Stelle bringen, wo ihnen geholfen wird. Wir wollen die Wartezeiten reduzieren und die Versorgungsqualität verbessern.
Dabei müssen wir uns wohl alle selbst an die eigene Nase packen. Es gibt ja bereits Lösungen für eine ärztliche Beratung in akuten Fällen, ohne dass man gleich in die Notaufnahme muss.
Wählt sie ein Magen-Darm-Virus mit Brechdurchfall? Die 116, 117.
So wirbt der ärztliche Bereitschaftsdienst für seine Nummer. Vielleicht liegt es am schlechten Spot, dass sie keiner kennt, aber wer die 116 117 wählt, bekommt Kontakt zu einem Arzt, auch wenn die normalen Praxen schon geschlossen haben.
Also, wenn dringend, aber nicht lebensbedrohlich, dann der ärztliche Bereitschaftsdienst. 116 117. Die Nummer, die hilft. Bundesweit.
Auch in den Notaufnahmen selbst werden Systeme ausprobiert, um die lebensbedrohlichen Fälle von denen zu trennen, die noch warten können, bis der Hausarzt wieder aufmacht. Zum Beispiel der 2-Minuten-Test. In 2 Minuten soll ein Arzt entscheiden, darf der Patient in der Notaufnahme bleiben oder soll er gehen. Diesen Test findet Notfallmediziner Dr. Wimmer allerdings schwierig.
Wir behandeln nach Dringlichkeit. Also geht es den Menschen sehr schlecht, ein bisschen schlecht oder gar nicht schlecht.
Und das hilft uns dann, wie schnell wir die Menschen behandeln. Wenn wir jetzt aber in diesen 2 Minuten entscheiden sollen, ob wir die sogar nach Hause schicken, dann müssen wir ja quasi schon die komplette Diagnose mitlaufen lassen. Und das ist eigentlich nicht möglich.
Trotzdem hat Wimmer Verständnis für die Menschen, die zu ihm in die Notaufnahme kommen, obwohl es gerade nicht lebensbedrohlich ist.
Viele gehen ja auch tatsächlich in die Notaufnahme, die schaffen es zeitlich wann anders nicht. Die können sich gar nicht erlauben, tagsüber nicht sozusagen zu arbeiten. Also du brauchst ein System, das sozusagen den Leuten schon anbietet, dass sie erstmal in eine Notfallpraxis fahren, die nachts offen hat oder sogar zu ihrem Hausarzt. Das wird ja schon helfen und nicht, wenn irgendwie alle um 17 Uhr zumachen oder schon um 15 oder 11 Uhr. Ja, das sind ja völlig irre Öffnungszeiten.
Bis Hausärzte diesen Service anbieten, können wir nur eins tun, um das System zu entlasten. Wir müssen uns diese Nummer merken.
Also, wenn dringend, aber nicht lebensbedrohlich, dann der ärztliche Bereitschaftsdienst. 116 117. Die Nummer, die hilft. Bundesweit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.